Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute wird's mal ein bisschen anders als sonst. Heute geht's nicht um Schwerter oder Kettenhemden, sondern um etwas, das eigentlich in die dunkelste Zeit des Jahres gehört.
Womit wir direkt beim kleinen Elefanten im Raum wären. Wir haben April, nicht Dezember. Ich weiß. Wir hatten die Folge schon länger im Kasten, haben es aber zeitlich nicht mehr rechtzeitig rausbekommen. Und weil wir das Thema so spannend fanden, wollten wir es nicht einfach ein ganzes Dreivierteljahr liegen lassen. Also schieben wir es jetzt einfach nach.
Und mal ehrlich, Geschichte hat halt keine Saison. Wenn es euch fasziniert, könnt ihr euch die Folge jetzt anhören oder im Dezember nochmal rausholen. Oder beides.
Und jetzt zum Thema. Die Rauhnächte. Diese geheimnisvolle Zeit zwischen den Jahren, die so viele Leute fasziniert und über die erstaunlich viele gar nicht so viel wissen.
Und die echt viel mit unserem Themenbereich zu tun hat. Also germanische, nordische Traditionen, vorchristliche Wurzeln, das ganze Paket. Das ist halt kein esoterischer Trend, der irgendwann in den 90ern erfunden wurde. Da steckt wirklich alte Kulturgeschichte dahinter.
Fangen wir mal ganz vorn an. Wenn man von Rauhnächten spricht, meint man in der Regel die 12 Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, also bis zum Dreikönigstag. Wobei es da schon losgeht mit den regionalen Unterschieden. Manche Traditionen beginnen die Zählung am Abend des 24. Dezember, also an Heiligabend, andere erst am 25.
Und dann gibt's sogar Überlieferungen, die schon ab der Wintersonnenwende am 21. Dezember zählen, also ab der Thomasnacht. Das variiert halt wirklich von Region zu Region, teilweise sogar von Tal zu Tal, wenn man in die Alpenregion schaut.
Was aber alle Traditionen verbindet, ist diese Grundidee einer
Schwellenzeit.
Genau, also so eine Art Niemandsland zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Die normale Ordnung gilt nicht mehr, aber die neue ist auch noch nicht da. Man steht sozusagen dazwischen, an einer Schwelle.
Und eine gängige Erklärung dafür? Das Mondjahr hat ungefähr 354 Tage, das Sonnenjahr 365. Da bleiben 11, 12 Tage übrig, die in keinem der beiden Kalender so richtig aufgehen. Und genau diese überschüssigen Tage, die galten dann als herausgelöst aus der normalen Zeit. Klingt plausibel, ist aber historisch nicht wirklich belegt.
Das ist schon ein schöner Punkt. Man kann sich vorstellen, was das für unsere Vorfahren bedeutet hat. Die hatten ja ein sehr genaues Gespür für natürliche Zyklen, für Mond und Sonnenlauf. Und wenn da plötzlich Tage übrig sind, die nirgendwo reinpassen, dann ist das halt keine Kleinigkeit. Das ist etwas Besonderes. Vielleicht sogar etwas Bedrohliches.
Deshalb haben sich die ganzen Bräuche entwickelt. Räuchern, Schutzrituale, Orakel. Weil die Leute glaubten, dass in dieser Zwischenzeit die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden und der Geisterwelt durchlässiger sind. Da wollte man sich absichern. Aber auch die Chance nutzen, einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Und da kommen wir auch zum Namen. Das Wort Rauhnächte ist etymologisch umstritten. Es gibt mindestens zwei Haupttheorien. Die eine leitet's vom mittelhochdeutschen Rüch ab, was so viel heißt wie haarig, struppig, wild. Das könnte sich auf die fellbedeckten Dämonen beziehen, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben sollen.
Oder, und das ist die zweite Theorie, auf das Räuchern. Rauchnächte eben. Weil man mit Weihrauch und Kräutern die Häuser und Ställe ausgeräuchert hat, um böse Geister zu vertreiben. Sebastian Frank hat das 1534 schon beschrieben, wie in den 12 Nächten täglich Weihrauch in den Häusern verbrannt wurde.
Und beide Erklärungen passen eigentlich. Diese Nächte wurden als wild, als rau empfunden. Und gleichzeitig hat man dagegen angeräuchert. Schriftlich fassbar wird das Ganze übrigens erst ab dem 16. Jahrhundert, also deutlich später als viele denken.
Ja, das überrascht tatsächlich viele. Man nimmt ja oft an, das sei uraltes germanisches Brauchtum, direkt aus der Wikingerzeit oder so. Aber die ältesten schriftlichen Belege stammen aus der frühen Neuzeit. Die Wurzeln sind wohl älter. Julfest der Nordgermanen, die Mittwinter feiern, das hängt sicher zusammen. Aber als festes Konzept von genau 12 Rauhnächten mit festen Ritualen, da muss man halt vorsichtig sein.
Dazu kommt diese populäre Vorstellung, dass jede der 12 Nächte für einen Monat des kommenden Jahres steht. Die erste Nacht für Januar, die zweite für Februar und so weiter. Das klingt wunderbar alt und mystisch, ist aber wohl eher eine neuzeitliche Zuschreibung, die aus Bauernregeln entstanden ist.
Aus der sogenannten Bauernpraktik. Da hat man das Wetter in den 12 Nächten beobachtet und daraus auf das Wetter der 12 Monate geschlossen. Das hat sich dann verselbstständigt und wurde irgendwann auch auf Träume und Stimmungen übertragen. Also die Idee, dass der Traum in der dritten Nacht etwas über den März verrät.
Was trotzdem ein faszinierendes Konzept ist, auch wenn es nicht uralt ist. Es zeigt halt, wie lebendig diese Traditionen sind. Die wachsen und verändern sich über die Jahrhunderte.
Und was mich an den Rauhnächten immer besonders
fasziniert hat?
Ja, diese Verbindung zur Wintersonnenwende. Also der kürzeste Tag, die längste Nacht. Und ab da wird's jeden Tag ein kleines bisschen heller. Die Sonne wird quasi wiedergeboren. In diesen Tagen danach, wenn die Dunkelheit noch dominiert, aber das Licht schon zunimmt, da liegt diese ganze Magie der Rauhnächte.
Das ist im Grunde eine Geschichte von Hoffnung. Mitten in der tiefsten Dunkelheit beginnt die Rückkehr des Lichts. Und die Rauhnächte begleiten diesen Übergang. Mit Ritualen, mit Reflexion, mit dem Blick nach vorn. Das haben die Menschen damals gebraucht und ehrlich gesagt brauchen wir das heute genauso.
Aus diesem Grund lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Also lass uns das tun. Die einzelnen Bräuche, die Mythen, die regionalen Unterschiede, da gibt's so viel zu entdecken. Jetzt wird's richtig spannend. Weil wir haben ja vorhin kurz die zwei bekanntesten Theorien angerissen. Ruch und Räuchern. Aber da steckt noch mehr dahinter. Die Sprachwissenschaftler streiten sich seit Jahrzehnten. Und es gibt da echt mindestens 4 verschiedene Erklärungsansätze.
Und das Schöne ist, alle 4 zeigen in eine ähnliche Richtung.
Die erste Theorie hatten wir ja eben schon kurz angeschnitten. Rauchnächte, vom Räuchern abgeleitet. Sebastian Frank hat das 1534 beschrieben. Und noch früher, 1520, taucht das bei Johannes Boemus auf. Man räucherte Ställe und Häuser aus, um böse Geister und Zauberei zu vertreiben.
Die zweite Deutung geht auf das mittelhochdeutsche Ruch zurück, was so viel heißt wie haarig, struppig, pelzig. Und da wird's interessant. Das bezieht sich auf die fellbedeckten Dämonen, die in diesen Nächten umgehen sollen. Das Wort hat sich übrigens in der Kürschnerei erhalten. Da sagt man noch heute Rauchware für unbearbeitete Pelze.
Die dritte Variante hängt damit direkt zusammen, speziell im süddeutschen Raum. Da spricht man von rauen, also pelzigen Dämonen, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben. Das sind die Perchten. Diese wilden Gestalten mit den Fellkostümen und geschnitzten Masken. Die kennt man ja aus dem Alpenraum, wo die Perchtenläufe bis heute lebendig sind.
Und die vierte Erklärung leitet sich einfach von rauen Nächten ab. Also wilden, stürmischen, unheimlichen Nächten. Was ja durchaus passt, wenn man sich vorstellt, wie dunkel und unwirtlich die Winternächte im Dezember sein können.
Also räuchern, pelzige Dämonen. Haarig, wild, stürmische Nächte. 4 Deutungen und keine hat sich endgültig durchgesetzt. Die Forschung sagt halt, die Etymologie ist schlicht umstritten.
Was mich daran faktisch fasziniert, egal welche Herleitung man bevorzugt, sie weisen alle auf etwas Wildes, Unkontrollierbares hin. Da schwingt immer diese Vorstellung mit, dass in diesen Nächten Kräfte am Werk sind, die außerhalb der menschlichen Kontrolle liegen. Das Übernatürliche, das Bedrohliche, aber auch das Schützende, wenn man ans Räuchern denkt.
Die beiden Haupttheorien, also Ruch für pelzig und Rauch für Räuchern, werden in der Sprachwissenschaft als volksetymologisch miteinander verknüpft betrachtet. Das heißt, die eine könnte aus der anderen entstanden sein. Man weiß es halt einfach nicht genau. Und wahrscheinlich haben sich beide Bedeutungen im Laufe der Jahrhunderte gegenseitig beeinflusst.
Das ist halt typisch für Volksbrauchtum. Da lassen sich Dinge selten sauber trennen.
Aber schauen wir mal auf die Wurzeln, die noch viel tiefer reichen. Die Rauhnächte gehen wohl auf vorchristliche Traditionen zurück, auch wenn eine lückenlose Kontinuität der Bräuche umstritten ist. Die germanischen Stämme feierten Mittwinterfeste, die den Übergang zum neuen Jahr markierten.
Und bei den Kelten gab es ähnliche Feiern, die manchmal als...
Da muss ich kurz einhaken. Man liest oft vom keltischen Julfest, aber das ist so nicht korrekt. Jul, also Jol, ist ein nordisch-germanischer Begriff. Das Julfest gehört in den skandinavischen und germanischen Kulturraum. Die Wikinger feierten es als Mittwinterfest über mehrere Tage. Mit Opfern, Festmahlen und Totenkult. Der altnordische Gott Odin trug sogar den Beinamen Jolnir.
Die Kelten hatten eigene Wintersonnenwendfeiern, das stimmt. Man findet manchmal den Begriff Alban Artan dafür. Aber da muss man vorsichtig sein. Das stammt wohl eher aus dem Neodruidentum des 18. und 19. Jahrhunderts als aus echten keltischen Quellen. Die Kelten haben kaum schriftliche Zeugnisse ihrer Religion hinterlassen. Vieles ist Rekonstruktion.
Was wir aber wissen, die Kelten feierten Samhain, den Beginn der dunklen Jahreshälfte. Und die Vorstellung, dass in bestimmten Nächten die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten durchlässiger werden, die findet sich sowohl bei den Kelten als auch bei den Germanen. Das ist ein gemeinsames Motiv.
Dieses Motiv ist im Kern der Rauhnächte erhalten geblieben, auch als das Christentum sich ausbreitete. Da kommen wir zu einem Muster, das sich durch die gesamte Religionsgeschichte Europas zieht.
Die Kirche hat früh erkannt, dass man vorchristliche Bräuche nicht einfach auslöschen kann. Stattdessen hat man sie überlagert, adaptiert, umgedeutet. Das Weihnachtsfest wird oft als Beispiel genannt, wobei die Forschung hier verschiedene Erklärungen diskutiert. Das erste belegte Weihnachtsfest am 25. Dezember stammt aus dem Jahr 336 in Rom. Das fällt schon nicht zufällig auf dieses Datum.
Überhaupt nicht. Kaiser Aurelian hatte 274 nach Christus den Kult des Sol Invictus eingeführt, der unbesiegbaren Sonne. Der Tempel wurde am 25. Dezember geweiht, also nah an der Wintersonnenwende. Als offizieller Feiertag, Natalis Solis Invicti, taucht das Datum aber erst im Chronographen von 354 auf. Die Kirche hat das dann bewusst aufgegriffen und gesagt: Christus ist das wahre Licht der Welt. Er ist die wahre, unbesiegbare Sonne.
Also das ist ja quasi eine Art feindliche Übernahme des Kalenders?
So könnte man es salopp sagen. Eher eine strategische Adaption. Und das Muster wiederholt sich. Heiligenfeste wurden auf heidnische Feiertage gelegt, Kirchen auf alte Kultplätze gebaut. Nicht Zerstörung, sondern Umwidmung.
Und trotzdem haben die alten Bräuche überlebt. Gerade bei den Rauhnächten sieht man das deutlich. Die Kirche konnte Weihnachten auf den 25. Dezember legen und Dreikönig auf den 6. Januar. Aber was die Leute dazwischen gemacht haben, das Räuchern, die Orakel, die Schutzrituale, das ließ sich nicht so einfach kontrollieren. In den Dörfern, besonders im Alpenraum, hat man das einfach weitergemacht. Generation für Generation.
Übrigens, wenn euch solche Zusammenhänge zwischen alten Traditionen und Geschichte interessieren, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich, noch mehr solche Themen aufzubereiten.
Und das erklärt auch, warum die Rauhnächte so vielschichtig sind. Da stecken germanische Mittwinterfeste drin, nordische Julbräuche, keltische Vorstellungen von durchlässigen Welten, christliche Heiligentage und ganz handfester Volksglaube, der sich über Jahrhunderte lokal weiterentwickelt hat.
Im Grunde sind die Rauhnächte ein kulturelles Palimpsest, Schicht über Schicht. Und jede Epoche hat ihre eigene Handschrift hinterlassen, ohne die darunter vollständig auszuradieren.
Schönes Bild, Palimpsest. Oder anders gesagt, wie ein alter Teppich, auf dem jede Generation neue Muster gestickt hat, ohne die alten Fäden durchzuschneiden.
Das gefällt mir sogar noch besser.
Das macht sie so faszinierend. Wenn man heute in den Rauhnächten eine Kerze anzündet oder Weihrauch verbrennt, dann steht man in der Tradition, die zwar nicht in dieser Form uralt ist, aber deren einzelne Elemente bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Das sind echte kulturelle Wurzeln, nicht irgendein Trend.
Die Wintersonnenwende, das ist der Ausgangspunkt für alles, was mit den Rauhnächten zusammenhängt. Und wenn man sich mal die reine Astronomie dahinter anschaut, ist's eigentlich ganz einfach. Am 21. oder 22. Dezember erreicht die Sonne ihren südlichsten Punkt am Himmel. Die Erdachse ist um 23,5 Grad geneigt. Und an diesem Tag ist die Nordhalbkugel am weitesten von der Sonne weggekippt. Ergebnis? Kürzester Tag, längste Nacht.
Und ab genau diesem Moment kehrt sich das um. Die Tage werden wieder länger, Minute für Minute. Klingt erstmal unspektakulär, aber für Menschen, die ohne elektrisches Licht gelebt haben, war das ja ein existenzielles Ereignis.
Wobei es einen Aspekt gibt, den viele nicht kennen. Die Sonnenwende ist zwar der dunkelste Tag, aber nicht der kälteste. Der kommt erst Wochen später, oft im Januar oder Februar. Das liegt an der thermischen Trägheit der Erde. Die Ozeane und der Boden speichern noch Restwärme. Und die geben sie erst nach und nach ab.
Heißt also, astronomisch wendet sich das Licht, aber gefühlt wird es erstmal noch kälter und unwirtlicher.
Und das erklärt auch, warum unsere Vorfahren die Rauhnächte als so bedrohlich empfanden. Das Licht kommt zwar zurück, aber die härteste Kälte steht noch bevor. Man steckt mittendrin zwischen Hoffnung und Angst. Das ist halt diese Spannung, die die ganze Schwellenzeit durchzieht.
Und deshalb haben praktisch alle Kulturen der Nordhalbkugel Feste rund um die Sonnenwende entwickelt. Im Norden das Julfest, das wir schon angesprochen haben. Bei den Römern die Saturnalien. Das war ein mehrtägiges Fest zu Ehren des Gottes Saturn. Ursprünglich nur am 17. Dezember, aber im Laufe der Zeit auf bis zu 7 Tage ausgedehnt, also vom 17. bis zum 23. Dezember.
Und das Spannende an den Saturnalien war die totale soziale Umkehr. Sklaven wurden an den Tisch ihrer Herren gesetzt. Standesunterschiede wurden aufgehoben. Man wählte Festkönige. Es wurde gewürfelt, gescherzt, beschenkt. Macrobius beschreibt das ausführlich. Das war eine kontrollierte Form des Chaos. Ein kurzzeitiges Aufheben der Ordnung.
Also genau das gleiche Muster. Die normale Ordnung wird ausgesetzt. Die Regeln gelten nicht. Die Hierarchien verschwimmen. Ob bei den Römern, den Germanen oder den Kelten, überall diese Idee einer Ausnahmezeit, rund um die dunkelsten Tage.
Hinzu kommen natürlich die architektonischen Zeugnisse. Stonehenge ist das bekannteste, aber eigentlich ist
Newgrange noch beeindruckender.
Newgrange in Irland, ja. Das ist ein neolithisches Ganggrab im Boyne Valley, erbaut um 3200 vor Christus. Älter als Stonehenge, älter als die Pyramiden von Gizeh. Ein gewaltiger Hügel, rund 85 Meter im Durchmesser, 12 Meter hoch. Die Fassade aus weißen Quarzstein und im Inneren ein fast 19 Meter langer Gang, der zu einer kreuzförmigen Grabkammer führt.
Und dieser Gang ist so ausgerichtet, dass zur Wintersonnenwende
am 21. Dezember morgens um kurz vor 9 fällt ein Lichtstrahl durch eine schmale Öffnung über dem Eingang, wandert den gesamten Gang entlang und beleuchtet die hintere Kammerwand für etwa 17 Minuten. Spiralen und Rauten sind dort in den Stein geritzt, die plötzlich im Licht erstrahlen. Das passiert nur an 3 bis 5 Tagen im Jahr und nur, wenn das Wetter mitspielt.
17 Minuten Licht nach einem Jahr Dunkelheit in dieser Kammer. Die Menschen, die das vor über 5000 Jahren gebaut haben, hatten keine Schrift, kein Rad, keine Metallwerkzeuge. Aber sie konnten den Sonnenstand so präzise berechnen, dass dieser Effekt bis heute funktioniert.
Und das ist kein Zufallstreffer. Die Ausrichtung ist auf etwa einen halben Grad genau. Das setzt jahrelange Beobachtung des Sonnenlaufs voraus. Wahrscheinlich über Generationen hinweg, bevor man überhaupt mit dem Bau begonnen hat.
Stonehenge hat eine ähnliche Ausrichtung. Da trifft die untergehende Sonne zur Wintersonnenwende genau auf die Hauptachse. Und bei den Maya in Mittelamerika, in Chichen Itza, gibt es den berühmten Lichteffekt an der Kukulkan-Pyramide. Allerdings zur Tag- und Nachtgleiche, nicht zur Sonnenwende. Aber das Prinzip ist dasselbe. Monumentale Architektur als kosmischer Kalender.
Und da wird einem klar, was, also welchen Stellenwert diese astronomischen Wendepunkte hatten. Die Menschen haben nicht einfach die Sonne beobachtet und sich gefreut, dass es wieder heller wird. Sie haben Bauwerke errichtet, die Jahrzehnte in der Entstehung brauchten, um auch diesen Moment zu markieren. Neben anderen rituellen und sozialen Funktionen.
Das sagt schon etwas über das Verhältnis dieser Kulturen zum Kosmos. Die Sonnenwende war kein abstraktes astronomisches Ereignis. Das war ein Moment, in dem Himmel und Erde sich berührten. Und die Rauhnächte, die darauf folgten, die waren die Phase, in der diese Berührung nachwirkte.
Bei den Kelten sprach man ja von Alban Artan, wobei das ein Begriff aus dem Neodruidentum ist, nicht aus historischen Quellen. Aber die Grundidee einer heiligen Wintersonnenwende ist in praktisch allen europäischen Kulturen belegt. Und eben nicht nur in Europa. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, den dunkelsten Moment des Jahres mit Bedeutung zu füllen.
Und damit wird auch klar, warum die Rauhnächte meist nicht am 21. Dezember beginnen, sondern oft am 25. oder manchmal am 24. Auch wenn einige Regionen halt schon ab der Sonnenwende zählen. Die Sonnenwende ist der kosmische Auslöser. Aber die eigentliche Spannung entsteht in der Phase danach, wenn das Licht langsam gegen die Dunkelheit ankämpft.
Das Dazwischen. Nicht mehr ganz dunkel, noch nicht wieder hell. In dieser Spannung entfalten die Rauhnächte ihre ganze Kraft.
Was die Rauhnächte so besonders macht, sind die Geschichten, die sich um diese Zeit ranken. Und die mächtigste davon ist die wilde Jagd. Stell dir eine Dezembernacht vor. Kein Mond, Schneesturm, der Wind heult ums Haus. Und dann hörst du draußen Geräusche. Hufschlag, Hundegebell, Schreie. Ein ganzes Heer, das durch den Nachthimmel rast.
Das ist kein netter Spuk. Das ist purer Terror. Die Leute haben sich das nicht als Gruselgeschichte am Kamin erzählt. Die haben das für real gehalten. Wer nachts unterwegs war und der wilden Jagd begegnete, der riskierte laut Überlieferung, mitgerissen zu werden.
Der Glaube an die wilde Jagd ist tief in der germanischen Mythologie verwurzelt. Angeführt wird sie je nach Region von Wotan, das ist die südgermanische Entsprechung des nordischen Odin, die Bezeichnung Wütischheer im Schweizerdeutschen oder Wutanesheer im Altdeutschen zeigt die direkte Verbindung zum Göttervater. Ein Geisterzug aus toten Kriegern, unerlösten Seelen und dämonischen Wesen, der durch die Winternächte fegt.
Und schriftlich fassbar wird das schon relativ früh. Ein normannischer Priester namens Gauchelin soll um 1091 eine solche Begegnung gehabt haben. Überliefert ist das durch den Chronisten Orderic Vitalis in seiner Historia Ecclesiastica, also erst Jahrzehnte später niedergeschrieben. Gauchelin beschreibt, wie er ein Lärmen wie von einem gewaltigen Heer hörte. Und dann Krieger, Priester, Frauen und sogar Zwerge vorüberziehen sah. Er nennt das die Familia Harlekini, also die Familie des Harlekin, was sich wohl auf einen Totendämon bezieht.
Und die Verhaltensregeln waren ganz konkret. Wenn die wilde Jagd unterwegs war, sollte man nicht aus dem Haus gehen, nicht in den Wald gehen, nicht reisen, Türen und Fenster verriegeln. Denn es hieß, die Jagd versuche durch Kratzen und Hämmern an den Türen Einlass zu bekommen.
In manchen Regionen galt die Sichtung als Vorbote für Katastrophen, für Krieg, Dürre oder Krankheit. In anderen Sagen konnte man als Zeuge selbst Teil der Jagd werden. Die Seele wurde im Schlaf mitgezogen. Das erklärt auch, warum das Führen des Traumtagebuchs in den Rauhnächten so eine Rolle spielt. Die Träume dieser Nächte galten als Botschaften. Und nicht alle waren angenehm.
Die Forschung sieht da natürlich Naturphänomene als Auslöser. Schwedische Volkskundler haben die wilde Jagd in Schonen auf Geräusche von Seevögeln zurückgeführt, die nachts auf Jagd gingen. In der Schweiz erklärte man das Dürstig-Gjäg, also die wilde Jagd, mit Ohrenkäuzen, die nachts heulen. Und im Winter, wenn's stürmt und die Bäume knarzen, da kann man sich schon vorstellen, wie sich ein angespannter Geist das zu einer Geisterarmee zusammensetzt.
Vor allem ohne Straßenbeleuchtung und ohne die Erklärung der modernen Wissenschaft. Da draußen war es ja einfach stockfinster. Das ist doch ein ganz anderer Modus zu leben.
Ein ganz wesentlicher Teil sind natürlich die Gestalten, die in den Rauhnächten selbst umgehen sollen. Da sind zum Beispiel die Perchten.
Ah, die Perchten. Lass mich das übernehmen, weil das ist ein Thema, das mich voll fasziniert.
Bitte.
Also, Perchten sind Gestalten aus dem bayerisch-österreichischen Alpenraum. Und es gibt zwei Arten. Die Schönperchten, die Glück und Segen bringen und tagsüber auftreten, und die Schierchperchten, also die hässlichen. Die kommen nachts und sollen die bösen Geister vertreiben. Die stecken in Schaf- oder Ziegenfellen, tragen geschnitzte Holzmasken mit Hörnern und leuchtenden Augen. Und um den Bauch haben sie schwere Glocken hängen, die einen unglaublichen Lärm machen.
Der Lärm ist dabei Absicht.
Absolut. Der Krach soll die bösen Geister vertreiben. Genau wie das Feuerwerk zu Silvester ja den gleichen Zweck hat. Und die Figur dahinter, das ist die Frau Perchter oder Berchter. Eine mythologische Gestalt, die in den Rauhnächten kontrolliert, ob die Leute ihre Pflichten erfüllt haben. Frühe Beschreibungen ähnlicher Maskenumzüge gibt es schon von Caesarius von Arles um 500 nach Christus. Der lärmende Umzüge mit dämonischen Masken zu Winterfesten beschreibt.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ob es eine direkte Linie von dort zu den heutigen Perchtenläufen gibt, das ist in der Forschung umstritten. Die Tradition ist alt, sicher. Aber genau wie alt, da muss man halt vorsichtig sein.
Was aber unbestritten ist, es ist lebendige Tradition. Die Perchtenläufe in Österreich und Bayern, das sind keine musealen Aufführungen. Da ziehen hunderte Leute in aufwendigen Kostümen durch die Orte. Die Masken werden von Hand geschnitzt, oft aus Zirbenholz. Und die Fellgewänder mit den Glocken wiegen zum Teil etliche Kilo. Das ist körperlich anstrengend. Und trotzdem machen es jedes Jahr mehr Gruppen.
Was uns zu einem wichtigen Punkt bringt: All diese Geschichten, die wilde Jagd, die Perchten, die offenen Tore zur Anderswelt, sie alle verdeutlichen diese Idee der Schwellenzeit, die wir am Anfang besprochen haben. Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits wird einfach extrem durchlässig.
Und die Zahl 12 ist dabei kein Zufall. 12 Monate. 12 Tierkreiszeichen. In vielen Kulturen steht die 12 für Vollständigkeit und Ganzheit. Die 12 Nächte bilden einen vollständigen Zyklus ab, einen Mikrokosmos des ganzen Jahres.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Licht. Oder besser gesagt, das Fehlen davon. Die Rauhnächte fallen in die dunkelste Phase des Jahres. Und das Anzünden von Kerzen und Feuern hat nicht nur praktische Gründe. Das Licht steht für Hoffnung, für Schutz,
für die Zusage, dass die Dunkelheit nicht ewig dauert.
Dass die Sonne zurückkehrt. Und wenn du in einer Bauernstube sitzt, Ende Dezember, draußen heult der Wind und du zündest eine Kerze an, dann ist das gleichzeitig ein Schutzritual und ein Akt des Vertrauens. Die Dunkelheit mag da sein, aber das Licht wird stärker.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist psychologisch echt nachvollziehbar. Die Menschen hatten in der dunkelsten Jahreszeit Angst. Und sie haben aus dieser Angst Geschichten und Rituale erschaffen. Die wilde Jagd gibt dem namenlosen Grauen der Winternacht ein Gesicht. Die Perchten geben der Gemeinschaft ein Werkzeug, aktiv etwas gegen die Bedrohung zu tun. Und die Kerze gibt dem Einzelnen einen Funken Kontrolle.
Volksglaube ist nie nur Aberglaube. Es ist eine Form der Bewältigungsstrategie. Die Rauhnächte-Traditionen haben den Menschen geholfen, die dunkelste und bedrohlichste Zeit des Jahres durchzustehen. Als Gemeinschaft und als Individuum. Das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und deshalb sind diese Geschichten auch nach Jahrhunderten noch so kraftvoll. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den man halt selbst machen kann. Die ganzen Bräuche und Rituale, die sich um die Rauhnächte ranken. Und das Wichtigste davon ist das Räuchern. Das ist der Brauch, von dem sich wahrscheinlich sogar der Name ableitet.
Und das ist halt der historisch am stetigsten dokumentierte Brauch. Die praktische Durchführung hat sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Man nimmt eine feuerfeste Schale, legt glühende Kohle rein und streut Räucherwerk darüber.
Mancherorts, vor allem in alpinen Regionen, soll's nach örtlichen Überlieferungen Brauch gewesen sein, Glutstücke vom Osterfeuer aufzubewahren und dann in den Rauhnächten für die Räucherung zu verwenden. Das ist aber nicht überall belegt. Die Glut kam in eine Pfanne. Das Familienoberhaupt ging damit durchs Haus, durch den Stall, über den Hof. Und die Familie folgte betend hinterher. Immer im Uhrzeigersinn. In jeden Winkel, jede Ecke.
Und dann Fenster auf, damit der Rauch und mit ihm das Negative abziehen kann.
Bei den Räucherwerken gibt's keine feste Grundausstattung. Das variierte historisch stark nach Region. Klassisch belegt sind vor allem Weihrauch. Der gilt als reinigend und schützend, wird seit der Antike verwendet. Myrrhe kommt dazu. Wacholder, der galt als besonders stark gegen böse Geister. Und heimische Harze wie Tannennadeln. Salbei und Lavendel, die heute oft dabei sind, das sind eher moderne Ergänzungen.
Wobei man unterscheiden muss zwischen dem kirchlichen Räuchern und dem volkstümlichen. Das kirchliche Räuchern findet primär am Dreikönigstag statt. Oft mit einem Priester, der das Haus segnet und die berühmten Buchstaben C, M und B über die Tür schreibt. Das volkstümliche Ausräuchern mit Kräutermischungen in den Rauhnächten ist eher die bäuerliche Tradition, die parallel dazu existierte und von der Kirche mal geduldet, mal skeptisch beäugt wurde.
Und heute mischen sich beide Traditionen fröhlich. Viele Leute räuchern in den Rauhnächten ganz ohne kirchlichen Kontext, einfach als persönliches Ritual, was auch völlig in Ordnung ist. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht die ganze Wohnung einnebelt. Weniger ist da wirklich mehr. Ein halber Teelöffel Räucherwerk reicht pro Raum völlig aus.
Und nach dem Räuchern kommt dann die Zukunftsschau. Die Rauhnächte sind doch traditionell die Zeit für Orakel und Divination. Da gibt's ein ganzes Arsenal an Methoden.
Traumdeutung, Kerzenwachsorakel, Bibliomantie, also das zufällige Aufschlagen des Buches, Pendeln, Tarot und natürlich Runen. Und gerade Runen als Orakelsystem, das ist ja eine richtig alte Tradition, würde man meinen.
Da muss ich kurz einordnen, das stimmt so nicht ganz. Runen waren historisch gesehen primär Schriftzeichen. Die Idee, einzelne Runen zu ziehen und als Orakel zu deuten, so wie es heute in der esoterischen Praxis gemacht wird, das ist eine moderne Interpretation. Das geht im Wesentlichen auf Ralph Blum zurück, der 1982 sein Buch über Runenorakel veröffentlicht hat. Historisch belegt als Orakelsystem im Sinne von einzelne Runen ziehen und deuten, ist das schlicht nicht.
Was nicht heißt, dass es keinen Spaß macht oder keinen Wert hat. Aber man sollte es nicht als authentische germanische Praxis verkaufen. Es ist moderne Spiritualität, die sich germanischer Symbole bedient.
Was dagegen wirklich alt ist, ist die Traumdeutung in den Rauhnächten. Die Vorstellung, dass die Träume dieser 12 Nächte besondere Botschaften enthalten, die findet sich in vielen Überlieferungen. Manche Leute führen in dieser Zeit ein Traumtagebuch und ordnen die Träume den kommenden Monaten zu. Wobei das in dieser klaren Form eher eine neuere Tradition ist.
Ein weiteres beliebtes Ritual ist das Kerzenwachsorakel. Das ist im Prinzip dasselbe wie das Bleigießen zu Silvester, nur mit Wachs statt Blei. Man tropft flüssiges Kerzenwachs in kaltes Wasser und deutet die Formen. Das ist auch viel ungefährlicher als Blei, das mittlerweile zu Recht verboten ist.
Was mich zu den Speisen bringt, denn auch beim Essen gibt's in den Rauhnächten feste Regeln.
Oh ja. Das Neunerleid zum Beispiel. Das ist ein Brauch aus dem Erzgebirge, ursprünglich am Heiligabend, nicht an Silvester, wie viele denken. Da werden 9 verschiedene Gerichte aufgetischt und jedes hat eine symbolische Bedeutung.
Welche denn zum Beispiel?
Linsen oder Erbsen stehen für Geld und Segen, weil sie wie kleine Münzen aussehen. Sauerkraut für Gesundheit. Bratwurst oder Schweinebraten für Kraft und Wohlstand. Klöße für Geld, wobei man die Klöße nicht zählen darf, das bringt Unglück. Rote Rüben oder Rotkraut für ein warmes Herz. Selleriesalat steht für Fruchtbarkeit. Und dann gibt's oft noch Milchsuppe, Fisch und Dörrobst in verschiedenen Kombinationen. Der Witz ist, es gibt kein festes Rezept. Das variiert von Familie zu Familie. Aber es müssen immer genau 9 Gerichte sein.
Der Brauch lässt sich übrigens erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts schriftlich nachweisen. Der älteste Beleg ist von 1865. Das ist also auch keine uralte Tradition, aber eine schöne. Bekannt ist auch der Silvesterkarpfen, dessen Schuppen man im Geldbeutel aufbewahrt. Für finanzielles Glück im neuen Jahr.
Und Bratäpfel, die stehen für Gesundheit. Neujahrsbrezeln, die in manchen Gegenden gebacken werden und Glück symbolisieren. Das Essen in den Rauhnächten ist nie nur Nahrungsaufnahme. Es ist immer auch ein Wunschritual.
Ein weiteres wichtiges Kapitel sind die Schutzrituale. Salz an den Türschwellen ist ein Klassiker. Das kennt man aus ganz Europa. Salz galt als reinigend und dämonenabwehrend. Die Haussegnung am Dreikönigstag. Kerzenrituale, die wir schon angesprochen haben.
Und Lärm. Das ist der Punkt, den die wenigsten auf dem Schirm haben. Das Silvesterfeuerwerk, das wir heute als Partyspaß kennen, steht in der Tradition eines uralten Lärmbrauchs. Auch wenn Feuerwerk selbst natürlich modern ist. Der Lärm soll böse Geister vertreiben. Das ist halt dasselbe Prinzip wie bei den Glocken der Perchtenläufer.
Das heißt, wenn die Leute um Mitternacht Böller zünden, praktizieren sie eigentlich ein Geistervertreibungsritual.
Ohne es zu wissen, ja. Das finde ich großartig. Da steht jemand mit einer Rakete in der Hand und denkt, er feiert nur ins neue Jahr rein. Und steht so echt in der Traditionslinie, die Jahrhunderte zurückreicht. Vom Peitschenknallen und Trommeln über Kirchenglocken und Kanonenschüsse bis hin zur modernen Silvesterrakete.
Was all diese Bräuche verbindet, ob Räuchern, Orakel, symbolische Speisen oder Lärmrituale, ist dieser Grundgedanke. Die Rauhnächte sind eine verwundbare Zeit. Die Grenzen sind dünn. Die Dunkelheit ist groß und die Menschen haben über Jahrhunderte ein ganzes Repertoire an Gegenmaßnahmen entwickelt. Manche davon sind sehr alt, manche jünger als man denkt, aber alle erfüllen denselben Zweck.
Das Alte verabschieden, das Neue willkommen heißen und sich dazwischen, so gut es geht, schützen. Das ist im Kern die ganze Philosophie der Rauhnächte-Bräuche. Was mich an den Rauhnächten immer wieder beeindruckt, ist, wie unterschiedlich sie gefeiert werden, je nachdem, wo man in Europa hinschaut. Im Kern ist's dasselbe Phänomen, aber die Ausprägungen sind völlig verschieden.
Im Alpenraum ist die Tradition am lebendigsten geblieben. Österreich, Süddeutschland, Teile der Schweiz, da hat das Brauchtum der Rauhnächte nie wirklich aufgehört. Die Perchtenläufe, die wir vorhin beschrieben haben, sind dort nach wie vor ein Riesenereignis. Und das Räuchern ist in vielen ländlichen Gemeinden bis heute fester Bestandteil des Jahreslaufs. Da wird am Heiligen Abend, an Silvester und am Dreikönigstag durchs ganze Haus und den Stall geräuchert. Das ist keine Folklore-Show, das wird ernsthaft praktiziert.
Und dazu kommen die Prozessionen und Umzüge, die oft lautstark durch die Dörfer ziehen. Die bringen die ganze Gemeinde zusammen. Da singen die Leute traditionelle Lieder, die Kinder verkleiden sich. Es gibt Feuerräder und Fackeln. Das ist Gemeinschaftserlebnis pur.
Ganz anders dann bei uns im Norden, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordseeküste. Da gibt's eigene Bräuche, die den meisten Süddeutschen völlig unbekannt sind.
Das bekannteste ist wahrscheinlich das Rummelpottlaufen, oder?
Genau, das ist ein Brauch, den ich aus meiner Gegend natürlich kenne. Am Silvesterabend ziehen Kinder verkleidet von Haus zu Haus, singen Lieder und sammeln Süßigkeiten oder kleine Geldbeträge.
Und der Name kommt vom Rummelpott selbst, einem selbstgebauten Instrument. Im Kern ist das eine Reibetrommel, also ein Topf oder eine Blechdose, über die eine Schweinsblase gespannt wird. In der Mitte steckt ein Holzstab. Und wenn man den mit feuchten Fingern reibt, erzeugt das einen brummenden, polternden Ton. Daher der Name. Von Rummeln, was auf Niederdeutsch Poltern bedeutet.
Das klassische Anruflied ist auf Plattdeutsch »Fru mockte dör ob, de Rummelpott will rinn«. Also »Frau, mach die Tür auf, der Rummelpott will rein«. Und wenn die Leute nicht aufmachen oder nichts geben, gibt's Spottlieder.
Und auch da steckt wieder dieses uralte Motiv dahinter. Der Lärm des Rummelpotts sollte ursprünglich Wintergeister aus den Häusern vertreiben. Das ist ein Heischebrauch, genau wie das Sternsingen. Nur eben norddeutsch und etwas rauer.
Was leider, naja, der Brauch wird zunehmend seltener. Gerade in den Städten ist er fast verschwunden. Und mancherorts wird er durch Halloween verdrängt. In den ländlichen Gegenden von Schleswig-Holstein und Nordfriesland hält er sich aber noch.
An der Nordseeküste kennt man außerdem die großen Silvesterfeuer. Große Feuer am Strand. Die ganze Gemeinde versammelt sich drumherum. Das hat gleichzeitig eine reinigende und eine gemeinschaftsbildende Funktion.
Wenn wir weiter nach Norden schauen, nach Skandinavien, dann verschmelzen die Rauhnächte-Traditionen mit der Julzeit. Die skandinavische Julfeier hat viele Parallelen. Licht spielt eine zentrale Rolle, Feuer, die Verbindung zur Natur. Die Schweden haben den Julbock, die Norweger den Julenisse. Und überall brennen Kerzen und Feuer gegen die extreme Dunkelheit des nordischen Winters.
Auf den britischen Inseln findet sich das First Footing. Eine faszinierende Tradition aus Schottland, die eng mit Hogmanay verbunden ist, der schottischen Neujahrsfeier.
Das Prinzip ist, die erste Person, die nach Mitternacht am Neujahrstag dein Haus betritt, bestimmt das Glück für das kommende Jahr. Und traditionell sollte das ein großer, dunkelhaariger Mann sein, wobei das regional variiert. In North Yorkshire zum Beispiel bevorzugt man sogar hellhaarige First-Futter.
Und da gibt's eine populäre Erklärung dafür, auch wenn die historisch nicht belegt ist. Man sagt, blonde oder rothaarige Fremde an der Tür könnten in der Wikingerzeit als Gefahr wahrgenommen worden sein. Dunkelhaarige Besucher galten dagegen als ungefährlich, weil sie vermeintlich eher keltischer Herkunft waren, also Einheimische.
Der Firstfooter bringt symbolische Geschenke mit. Kohle für Wärme, Brot für Nahrung, Salz als Gewürz und zur Konservierung, eine Münze für Wohlstand und natürlich ein Whisky für gute Laune. Nach dem Eintreten legt er die Kohle ins Feuer. Man stößt gemeinsam an und er verlässt das Haus durch die Hintertür, um das alte Unglück mit hinauszunehmen.
Die Tradition ist doch alt, wird in dieser Form aber erst seit dem 18., 19. Jahrhundert dokumentiert und trotzdem in Schottland heute noch aktiv praktiziert. Auch in Edinburgh und Glasgow, nicht nur auf dem Land.
In Osteuropa gibt's das Koledovanje. Gruppen ziehen von Haus zu Haus, singen Lieder und sprechen Segen aus. Das ist in Russland, der Ukraine, Serbien verbreitet. Oft verbunden mit den orthodoxen Weihnachtsfeiern.
Und jetzt mach dir mal bewusst, was wir hier gerade aufgezählt haben. Perchtenläufe im Alpenraum. Rummelpottlaufen an der Nordseeküste. Koledovanje in Osteuropa. Drei völlig verschiedene Kulturen, drei verschiedene Sprachen, drei verschiedene Zeiten sogar.
Und im Kern dasselbe Prinzip. Verkleidete oder besondere Gruppen ziehen von Tür zu Tür, machen Lärm oder singen Lieder und bekommen dafür Gaben. Das ist europaweit das gleiche Grundmuster.
Und es geht noch weiter. Das First Footing in Schottland, wo der erste Besucher Geschenke bringt, das Sternsingen in katholischen Gebieten, die Koledniki in Slowenien, überall diese Idee. Jemand kommt von außen an deine Schwelle und bringt etwas Gutes für das neue Jahr.
Was sich unterscheidet, ist die Form. Im Süden dramatisch und visuell mit Masken und Fell, im Norden musikalisch und gemeinschaftlich mit Liedern und Instrumenten. Auf den Inseln rituell mit symbolischen Gaben. Aber die Funktion ist überall dieselbe. Das Alte verabschieden, das Neue einladen und die Gemeinschaft zusammenhalten.
Und das finde ich bemerkenswert. Diese Bräuche sind nicht zentral gesteuert worden. Es gab ja keinen europäischen Rauhnächterat, der gesagt hat, macht das alle so. Die sind unabhängig voneinander entstanden. Aus dem gleichen menschlichen Bedürfnis heraus.
Reflexion, Reinigung, Schutz, Gemeinschaft, Neuanfang. Fünf Grundbedürfnisse, die sich quer durch Europa in hunderten lokalen Varianten ausdrücken. Das ist das Faszinierende an den Rauhnächten. Sie sind gleichzeitig zutiefst lokal und absolut universell.
Jetzt haben wir uns diese ganze Reise durch die Rauhnächte angeschaut. Von den vorchristlichen Wurzeln über die wilde Jagd bis zu den Bräuchen quer durch Europa. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum erlebt all das gerade jetzt so eine Renaissance? Warum interessieren sich im 21. Jahrhundert plötzlich wieder so viele Menschen für eine Tradition, die jahrhundertelang eher im Rückgang war?
Die Industrialisierung und Urbanisierung hatten die Rauhnächtebräuche ja fast zum Verschwinden gebracht. Besonders in den Städten. Im 19. Jahrhundert haben dann die Volkskundler angefangen, das systematisch zu dokumentieren, was noch übrig war. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo viele Leute merken, dass ihnen etwas fehlt. Das ständige Online-Sein, die Erreichbarkeit, der Leistungsdruck. Das alles schreit nach einer Gegenbewegung.
Und die Rauhnächte bieten genau das. 12 Nächte, in denen man bewusst entschleunigt, reflektiert, zurückschaut. Das ist im Kern nichts anderes als das, was heute unter Achtsamkeit und Journaling firmiert. Nur eben eingebettet in eine Tradition, die hunderte von Jahren alt ist.
Was auch spannend ist, viele greifen sich einzelne Elemente heraus und passen sie an ihr Leben an. Nicht jeder räuchert sein Haus aus oder führt 12 Nächte lang ein Traumtagebuch. Manche zünden einfach abends eine Kerze an und nehmen sich 20 Minuten für sich.
Andere erstellen Visionsboards oder schreiben ihre Wünsche fürs neue Jahr auf. Das ist diese Mischung aus alter Idee und neuem Gewand.
Und das funktioniert, weil der Kern der Rauhnächte zeitlos ist. Innehalten, loslassen, neu ausrichten. Das ist kein Trend, das ist ein Grundbedürfnis. In der Lab- und Reenactment-Szene merke ich das auch. Da werden Rauhnächte-Events immer beliebter. Authentische Feuerstellen, gemeinsames Räuchern, Geschichten erzählen unter freiem Himmel, das hat eine ganz eigene Kraft, wenn man es als Gemeinschaft erlebt.
Und was die Wissenschaft dazu sagt, das ist im Grunde eine Bestätigung. Die psychologische Forschung zeigt ziemlich eindeutig, dass Rituale in Übergangszeiten eine stabilisierende Wirkung haben. Der Ethnologe Bronislaw Malinowski hat das schon Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben. Und neuere Untersuchungen bestätigen's. Rituale schaffen Vorhersehbarkeit in unsicheren Phasen. Sie geben dem Chaos eine Struktur. Und gerade der Jahreswechsel ist psychologisch gesehen ein klassischer Übergangsmoment, in dem Menschen nach Orientierung suchen.
Das heißt, wenn jemand in den Rauhnächten Weihrauch anzündet und durch die Wohnung geht, dann ist das nicht nur Folklore. Das Ritual selbst, die bewusste Handlung, das Innehalten, das hat eine messbare Wirkung auf Stressreduktion und emotionale Stabilität.
Die Volkskundler sehen die Rauhnächte deshalb auch als faszinierendes Beispiel für kulturelle Anpassungsfähigkeit. Die Bräuche haben vorchristliche Wurzeln, wurden christianisiert, wurden im 19. Jahrhundert fast vergessen, in der Romantik teilweise wiederbelebt und erleben jetzt eine weitere Transformation. Jede Generation nimmt sich, was sie braucht und formt die Tradition neu. Das ist kein Verfall, das ist lebendige Kultur.
Und deshalb möchte ich ganz direkt sagen, wenn euch das Thema angesprochen hat und ihr die Rauhnächte ausprobieren wollt, dann fangt einfach an. Muss nicht perfekt sein. Eine Kerze, ein paar Minuten Stille, vielleicht ein Notizbuch, in das ihr eure Gedanken schreibt. Mehr braucht's erstmal nicht.
Kein Druck, kein festes Programm. Die Rauhnächte waren nie ein starres Korsett. Sie waren immer ein Angebot. Eine Einladung, sich 12 Nächte lang etwas bewusster mit sich selbst und der eigenen Richtung auseinanderzusetzen.
Wer tiefer einsteigen möchte, der kann räuchern, ein Traumtagebuch führen, sich mit den einzelnen Nächten beschäftigen. Aber der Einstieg kann wirklich ganz schlicht sein. Abends hinsetzen, Kerze an. Und sich fragen, was war dieses Jahr? Was soll nächstes Jahr werden? Das allein hat schon Wert.
Was mich am meisten beeindruckt an den Rauhnächten, nach allem, was wir heute besprochen haben, ist diese Brückenfunktion zwischen alt und neu, zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen dem Vergangenen und dem, was kommt. Unsere Vorfahren haben vor 5000 Jahren Bauwerke errichtet, um den Moment einzufangen, in dem das Licht zurückkehrt. Und wir sitzen heute in unseren Wohnungen und zünden eine Kerze an. Die Mittel ändern sich, aber das Bedürfnis bleibt.
Und das ist eigentlich das Schönste daran. Diese Verbindung über Jahrtausende hinweg.
Dann kommt zum Schluss nur noch eins von uns. Passt gut auf euch auf. Und wenn die dunklen Nächte dann wieder kommen, probiert's ruhig aus. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht.
Und wenn euch dieses Thema neugierig gemacht hat auf mehr Geschichte und Tradition, dann schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Oder stöbert im Blog. Da findet ihr noch viele weitere spannende Themen rund um historische Kulturen und Epochen.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wenn euch das Thema nicht mehr loslässt, ihr wisst ja, wann die Rauhnächte wiederkommen.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.